Das vorgesehene Wort für die Predigt heute steht im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 7, ab Vers 24. Aber es beginnt mit einem Darum. Das heißt, Jesus bezieht sich auf das, was er gerade vorher gesagt hat. Und er führt es weiter oder bringt es zum Zielpunkt. Und eigentlich müssten wir jetzt die ganze Bergpredigt mitlesen, aber zumindest den Sachverhalt unmittelbar vorher müssen wir hören, weil Jesus nur eine Schlussfolgerung noch daraus zieht. Ich beginne also doch ab Vers 21. Und da sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet oder die ihr die Gesetzlosigkeit bewirkt. Und jetzt Vers 24. Darum, jeder, der diese, meine Rede hört und tut sie, wird einem klugen Mann gleichen, der sein Haus auf den Felsgrund baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserflüsse kamen, und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf den Fels gegründet. Und jeder, der diese, meine Rede hört und tut sie nicht, der wird einem törichten Mann gleichen, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserflüsse kamen und die Winde wehten und an das Haus prallten, fiel es ein und sein Einsturz war groß, das heißt, es wurde völlig zerstört. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir das hören, dann stehen uns vermutlich sofort diese schlimmen Bilder von den Überflutungen im vergangenen Monat vor Augen. Wie schnell und mit welcher Gewalt ganze Häuser einfach wegrutschen und in einem Abgrund verschwinden können, das ist kaum zu fassen. Und sicher war nicht alles nur auf Sand gebaut, was da weggerutscht ist. Und trotzdem ist einmal mehr deutlich geworden, es kann über Leben und Tod entscheiden, wie, wo und worauf man baut. Nein, die Opfer der Flut wurden ganz bestimmt nicht für etwas bestraft, was sie persönlich verkehrt gemacht hätten. Und die, die verschont wurden und davongekommen sind, sind deswegen nicht die besseren Menschen. Ganz bestimmt nicht. Und trotzdem sollte man aus solchen Katastrophen Konsequenzen ziehen. Das sind schlimme Erschütterungen. Und die werden wohl nicht weniger werden. Das heißt, wir müssen uns dem stellen. Und wenn diese Überflutungen überhaupt einen Sinn hatten, dann höchstens den, dass sie Warnungen sind. Vielleicht sogar eine zeichenhafte Warnung. Und das in noch tieferer Weise, als uns wohl zunächst vor Augen ist. Denn wenn wir tatsächlich auf Jesus hören, dann merken wir doch, er warnt vor noch viel Schlimmerem. Und dieses Schlimmere illustriert er dann an diesem Flutgleichnis, das wir alle kennen. Für mich sind das die erschütterndsten Verse im ganzen Neuen Testament oder in der ganzen Bibel, dass Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das Erschreckende ist, es werden viele, nicht nur wenige, ganze Scharen, viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr die Gesetzlosigkeit bewirkt. Es gibt Menschen, die sind so fromm, die können völlig automatisiert vorwärts und rückwärts Tag und Nacht beten. Und jedes zweite und dritte Wort ist dort Herr, 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 Herr. Und in ihrem sonstigen Reden der Herr, der Herr, der Herr. Manche sind auch prophetisch begabt. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, die nach Paulus jeder Christ anstreben soll. Und wieder andere treiben sogar Dämonen im Namen von Jesus aus und dazu sind die Nachfolger von Jesus ausdrücklich beauftragt und ermächtigt. Und noch andere tun sogar mächtige Wunder, das heißt spektakuläre Krankenheilungen bis hin zu Totenauferweckungen. Das ist denen, die an Jesus glauben, tatsächlich verheißen. Jesus will das. All diese Dinge gehören zu einem Gemeindeleben nach dem Neuen Testament eigentlich dazu. Und doch will Jesus mit diesen frommen Kraftprotzen keine Gemeinschaft. Er hatte nie etwas mit ihnen zu tun und will auch künftig nichts mit ihnen zu tun haben. Er wirft sie in die Hölle. Warum in aller Welt nur? Sie können zwar fromm reden oder konnten fromm reden und sie hatten sogar übernatürliche Fähigkeiten und Kräfte. Und damit kann man sich selbst und andere beeindrucken, aber eben nicht Gott. Ihr Glaube reichte aus, selbst die größten Gaben und Segnungen von Gott zu empfangen. Aber damit haben sie nur ihren eigenen Willen verwirklicht, statt Gottes Willen. Und so zählt dieser starke Glaube scheinbar vor Gott nichts. Er fragt, ob wir ihn meinen, ob es uns um ihn geht, ob unser Leben mit seinem Wort übereinstimmt, ob wir sein Wort tun. In seinem Wort sind bestimmte Dinge gesetzt und Gesetz. Und wer denkt, er kann das so einfach übertreten und andere zum Übertreten ermutigen, entfernt sich aus der Gemeinschaft mit Gott für immer. Kann es Verhängnisvolleres geben? So schlimm es ist, hier allen Besitz und alles, was man aufgebaut hat, zu verlieren oder gar Leib und Leben zu verlieren, eine ganze Ewigkeit zu verlieren, wäre unendlich mal schlimmer. Die Besten, die Tüchtigsten, die Gerechtesten, die Fleißigsten, die Reichsten können durch ein Unwetter in kürzester Zeit alles verlieren. Erschütternd, erschütternd. Und die Frömmsten können im Endgericht die Ewigkeit verlieren. Ich glaube, das ist noch erschütternder. Wobei Gott das nicht will. Nichts davon, er hat keine Freude an Leid, an Tod, an Zerstörung, an Unglück. Er leidet mit. Er will Heil, Rettung, Frieden für immer. Und dafür hat er alles, wirklich alles getan. Jetzt fragt Jesus, was tun wir? Also es geht nicht nur um einen Klimawandel, der für alles Mögliche und Unmögliche herhalten muss, sondern es geht zuerst um unseren Lebenswandel, der mit Gottes Willen übereinstimmen muss, wenn die größte Katastrophe verhindert werden soll. Und das zeigt Jesus nun noch einmal an diesem Gleichnis von den beiden Häuslebauern und der Flutkatastrophe. Häuser können sich äußerlich gleichen. Und Gläubige, die Gottes Wort hören, können sich ebenfalls äußerlich gleichen. Die entscheidenden Unterschiede sieht man nicht von außen und die sieht man nicht sofort. Gottes Wort hören, Herr, Herr sagen, Segen empfangen, starke geistliche Erfahrungen machen, ist noch nicht das Entscheidende, sondern Gottes Willen tun. Jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, wird einem klugen Mann gleichen, sagt Jesus. Diese meine Worte, das ist diese unmittelbare Mahnung vorher, die ich ausgeführt habe. Das ist die gesamte Bergpredigt, das ist die Auslegung der Tora, die Auslegung der göttlichen Gebote durch Jesus Christus. Das ist die Lebensordnung, wo Gott regiert und wo seine Herrschaft anerkannt wird. Wer darin lebt, zeigt, dass er zu Gottes Reich gehört. Er gleicht diesem einsichtigen Häuslebauer und wird ihm gleichen. Wer will, kann ihn gern Grundmann Kluge nennen. Also schnell geht das nicht, was er tut. Es braucht Zeit, kostet Kraft, Mühe, Anstrengung, Ausdauer, den ganzen Sand wegschaufeln, die Erde abtragen, in die Tiefe gehen, tief graben, bis man auf einen tragenden Felsen stößt, darauf das Haus errichten, es fest und unlösbar mit diesem Felsen verbinden. Da sieht man lange nichts von diesem Haus, lange nichts. Und später sieht man nichts, nichts von dem Fundament. Grundmann Kluge betreibt diesen Aufwand trotzdem, weil er weiter sieht und weil er tiefer sieht. Den Unterschied sieht man erst, als der Platzregen von oben kommt und die Gießbecher, die bei diesem Wolkenbruch plötzlich alles mit sich fortreißen und der Sturm tobt und das alles gegen das Haus tobt. Es fällt nicht. Denn es ist auf Fels gegründet. Ganz anders bei dem anderen, wer will, kann ihn Dalidum nennen. Dalidum ist ganz schnell. Wie fix ist er da mit allem fertig? Während Grundmann Kluge noch gräbt, ist Dalidum längst eingezogen in sein Fertighaus und genießt das Leben. Warum sich so viel Arbeit machen? Dalidum kann da nur lachen, bis zuletzt der Platzregen von oben kommt und die Gießbäche, die bei diesem Wolkenbruch plötzlich alles mit sich fortreißen und der Sturm wütet und das alles gegen das Fertighaus prallt und knallt und alles ist weg mit einem Schlag. Viele, viele hören Jesus. Und der eine wird zum Weisen und der andere zum Toren. Der eine zum Klugen, der andere zum Dummkopf. Der eine hört und tut, der andere hört und tut nur als ob. Felsen und Sand. Der Fels ist in der Bibel auch ein Bild für Gott. Baue auf eine zuverlässige Grundlage. Baue auf Gott. Tu, was er sagt. Lebe bewusst unter seiner Herrschaft. Vielleicht hilft uns ein Vergleich. Meine ersten reichlichen Jahrzehnte lebte ich im Reich des Sozialismus, also in der besten DDR, die es je gab. Ich konnte und durfte mich nicht als westdeutscher Bundesbürger verhalten. Die westdeutschen Gesetze und Anordnungen zählten für mich überhaupt nicht. Aber manchmal kamen Westpakete. Und dann konnte ich neben allen Nachteilen in der DDR einige Segnungen des Westens genießen. Ich hatte liebe Verwandte, die mich beschenkten. Wir können im Reich dieser Welt leben, also nur im irdischen und nur nach irdischen Maßstäben. Und trotzdem können wir von Segnungen und Ausrüstungen aus Gottes Reich profitieren. Wir gehören zwar nicht dazu, wir leben überhaupt nicht in seinen Ordnungen, aber Gott ist gut und barmherzig, dass er uns gerne beschenkt. Das tut er. Und es ist angenehm und dann haben wir so ein paar Zusatzpunkte und Privilegien in unserem Leben, durch Gottes Segen. Aber am Ende wird uns das nichts nützen. Gar nichts. Denn Gott ruft uns unter seine Herrschaft, dass wir sie anerkennen. Und das heißt natürlich dann auch seinen Willen tun. Dieses Fundament braucht es. Nur dadurch werden wir so fest mit Gott verbunden, dass uns nichts, aber auch gar nichts von ihm trennen kann. Nicht das letzte Gericht kann uns von ihm trennen und auch keine Krise und Katastrophe vorher, so heftig die Fluten und Stürme auch sein werden. Aber ist das nicht Werkgerechtigkeit? Wo bleibt die Gnade, werden jetzt Lutheraner fragen. Frag Jesus, frag Matthäus, der die Worte von Jesus aufgeschrieben hat. Wir dürfen sogar Luther fragen. Gute, fromme Werke machen niemals einen guten, frommen Mann, sagt er, sondern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Werke. Gottes Gnade ist nach seiner Liebe die stärkste Macht der Welt, das stärkste, was es gibt. Und das heißt, sie kann gar nicht wirkungslos bleiben. Eine Gnade, die nichts bewirkt, ist keine, sondern bestenfalls eine billige Fälschung oder Karikatur. Gott vergibt uns, er erlöst uns, er schenkt neues Leben und das ganz umsonst aus reiner Liebe. Wir können nichts dazu beitragen, wir können es nur empfangen. Aber das alles ist nicht umsonst im Sinne von wirkungslos, sondern das stellt unser Leben doch auf eine neue Grundlage. Da ändert sich doch etwas, und zwar grundlegend. Wir werden neu geboren, kann die Bibel sagen. Und da schenkt uns Gottes Geist die Einsicht und die Kraft, nach Gottes Willen zu leben. Und so werden wir Gottes Willen tun. Und wenn wir versagen, und das passiert immer wieder, dann suchen und empfangen wir Vergebung und dann suchen, empfangen wir wieder Gnade und noch mehr Gnade, damit unser Leben weiter erneuert wird. Und so werden wir immer mehr nach Gottes Willen fragen und auch handeln. Und so zeigt sich einfach, dass wir zu Jesus gehören, dass wir das verinnerlicht haben, was er sagt und dass das auch nach außen dringt. Und so ist unser Leben mit diesem göttlichen Felsen verbunden, mit Gott selbst und mit seinem Wort, unlösbar. Und das lässt uns bestehen, jetzt schon immer wieder. Und auch das letzte Gericht kann uns dann nicht wegfegen. Das sagt Jesus, das möchte er, dafür kam er. Und deshalb warnt er vor den Fluten und mahnt, bereitet euch bitte darauf vor, die kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Sie das verfolgt haben. Im Anschluss an die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen kam es zu Diskussionen, und zwar in Bezug auf die Flutwarnungen. Es wurde nicht oder nicht konkret und nicht rechtzeitig genug gewarnt, hieß es. Rechtzeitige Warnungen hätten noch Menschenleben retten können. Und die Antwort der offiziellen Stellen, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, die Antwort, man wollte keine Panik auslösen. Sie können sich gern Ihre eigenen Gedanken über diese Begründung machen. Ehe Sie sich darüber aufregen, bedenken Sie bitte auch, genau das verlangt man heute von kirchlicher Verkündigung. Sie soll bitte keine Panik auslösen. Sie soll beruhigen, Sie soll immer nur aufbauen, ein gutes Gefühl geben, aber ja nicht beunruhigen oder aufwühlen. Ja nicht vor dem Gericht oder gar der Hölle warnen. Und bitte auch nicht vor dem, was zu dieser ewigen Katastrophe führt, also vor der Sünde. Evangelium heißt doch frohe Botschaft, nicht Drohbotschaft, sagt man dann. Ja, das Evangelium ist die gute Nachricht, es ist die Siegesnachricht, es ist die Nachricht von der Rettung. Rettung? Wovor denn? Vor der ewigen Katastrophe der Verdammnis. Und wer nicht weiß, dass diese Katastrophe droht, lässt sich auch nicht retten. Und er bereitet sich auch nicht vor auf das, was kommt. Das heißt, er feiert oder schläft in seinen Untergang hinein. Jesus kam, um uns zu retten. Sein Wort rettet uns. Also bitte es hören und tun. Das ist das Klügste, was wir überhaupt tun können. Denn das verbindet uns unlösbar mit diesem göttlichen Felsen. So können wir das letzte Gericht bestehen. Und auch die Fluten und Stürme vorher können uns nicht von Gottes Liebe trennen. Wenn das keine gute Nachricht ist, aber bitte ignorieren Sie die Flutwarnung nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr, unser Gott, du bist der ewige Fels. Du allein gibst Festigkeit und Stärke. Durch dich allein können wir bestehen, und das für immer. Dein Wort ist ein festes Fundament. Es trägt und ändert sich nicht. Herr, unser Gott, du bist der ewige Fels. Wir mussten wieder miterleben, wie schnell alles wegschwimmen kann, was so fest und stabil aussah. Die Fluten zeigten uns, wie machtlos wir sind und wie zerstörerisch die Natur sein kann. Bitte erbarme dich über die, die betroffen sind. Hilf ihnen und hilf denen, die ihnen helfen. Schenke Einsicht und Weisheit für das, was jetzt notwendig ist. Hilf, die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Herr, unser Gott, du bist der ewige Fels. Zeig uns, wo wir auf Sand gebaut haben oder bauen. Zeig uns rechtzeitig, wie zerstörerisch die Sünde ist. Stelle die Ehre deines Wortes wieder her in unserer Kirche, Gemeinde und in unserem Leben. Hilf uns durch deinen Geist zu leben, was du sagst. Mache unsere Familien und unsere Gemeinde zu Orten deines gelebten Wortes. Und hilf uns, unsere Zeit zu nutzen für die Ewigkeit. Amen.